Heute setzen wir unser Bibelthema fort. Wir haben uns ja schon mehrere Wochen mit den Königen von Israel befasst. Da kann man immer mitlesen. Das ist heute 2. Buch der Könige, Kapitel 15. Und ich sage schon mal vorneweg, es ist kein schönes Thema. Viele kennen das ja aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Das ist ja ähnlich, man befasst sich nicht mit den schönen Ereignissen der Vergangenheit, sondern immer mit den besonders unangenehmen und schwierigen. Ich glaube, ein oder zwei ganze Schuljahre redet man nur über das Dritte Reich und über die ganze Nazi-Systeme. Aber natürlich immer in der Hoffnung, dass man daraus lernt, dass man nicht solche Fehler wiederholt. Ja, wir waren beim letzten Mal bis zum Vers 8 gekommen, bis zum Vers 7 und lesen heute ab Vers 8. Im 38. Jahre Asaias, des Königs von Juda, wurde Sekaja, der Sohn Jerobeams, König über Israel in Samaria und regierte 6 Monate. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, so wie seine Väter getan hatten. Er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und Schallum, der Sohn des Jabesch, verschwor sich gegen ihn und erschlug ihn vor dem Volk und tötete ihn. Und er wurde an seiner Stelle König. Und die übrige Geschichte Zekajas, siehe, sie ist geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Das ist das Wort des Herrn, das er zu Jehu geredet hatte. Söhne der 4. Generation sollen die auf dem Thron Israel sitzen. So ist es auch geschehen. Das ist nicht viel, was über das Leben eines Menschen hängen geblieben ist. Ich wünschte, es würde mal über mein Leben was anderes berichtet sein, als nur so ein kurzer Satz, wo es heißt, ja, er hat nicht gemacht, was Gott will. Aber man muss das ganz nüchtern sehen, auch heute wird über dem Leben von vielen Menschen genau dieses Urteil stehen. Und wenn man zurückgeht, immerhin noch der Urgroßvater dieses Mannes war einer, der auf Gott gehört hat, wenigstens zeitweise. Wir haben ja in den letzten Wochen schon über dieses Thema der Tradition und der Familientradition geredet. Gott sagt sehr deutlich, dass er Gutes auf 1000 Generationen hin bewahrt, aber den Schuldigen nicht für schuldlos hält. Und er sucht die Sünde der Väter heim bis in die 3. und 4. Generation. Er sucht die Sünde heim, das heißt, er bestraft Sünde bis in die 3. und 4. Generation. Da gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, ich wusste immer, Gott ist ungerecht. Was kann ich für die Sünde meiner Großeltern und Urgroßeltern? Nichts kann ich dafür, das ist richtig. Aber man muss zwei Dinge bedenken. Gott hält Gutes über 1000 Generationen fest. Das Gute wirkt sich seit 1000 Generationen auf uns aus. Das Böse nur auf 3 oder 4 Generationen. Also Gott wertet Gutes ungefähr 300 Mal stärker als Böses. Das finde ich sehr hilfreich. Zeigt mir die Güte Gottes. Beweist mir die Güte Gottes. Wie kann also Böses dann überhaupt durch über 3 oder 4 Generationen zu greifen werden?
Ist es in den Genen vielleicht?
Nee, es ist nicht in den Genen, sondern es ist ganz praktisch die Auswirkung unserer Erziehung. Und zwar, es gibt ja 2 Arten von Erziehung. Das ist einmal die bewusste Erziehung. Das, was die Eltern aktiv versuchen, ihren Kindern beizubringen, das gelingt mehr oder weniger gut. Es gibt ein paar böse Eltern, die ihre Kinder bewusst zum Bösen erziehen. Zum Klauen, zur Gewalt, zur Lüge. Das meine ich noch nicht mal. Sondern den anderen Teil der unbewussten Erziehung, die funktioniert erstaunlicherweise eigentlich fast immer. Das ist nicht das, was die Eltern versuchen, ihren Kindern beizubringen, sondern was sie vorleben. Und zwar ohne, dass darüber gesprochen wird. Und das liegt auf uns. Eltern, Großeltern, unmittelbar auf deren Leben, ebenfalls von ihren Großeltern. Und daraus ergeben sich die 3 bis 4 Generationen. Und deswegen sollte man sich mit seiner Familiengeschichte wirklich auseinandersetzen, weil sonst diese Last auf uns und wiederum auf unseren Kindern liegt. Und so kommt es hier zu dieser tragischen Situation, dass in dieser Zeit bei dem Volk Israel, bei dem Volk Gottes, sich ein schlechter König die Hand mit dem noch schlechteren Nächsten gibt. Und das Erste, was mir bei diesem König Zachariah auffällt, Zekaja, gibt es ja verschiedene Arten, wie man diesen Namen in unsere Sprache übersetzen kann. Das ist aus zwei hebräischen Wortstämmen zusammengesetzt, Zakar und Yah. Das Zakar bedeutet Gedenken, Erinnern, und Yah, Yahweh, ist der Name Gottes. Wir hatten bei seinem Vater, bei Jerobiam, ja dieses Merkwürdige beobachtet, der hat von seinem Vater einen ganz blöden Namen gekriegt, für Deutsche ungefähr wie Adolf. Ein belasteter Name, durch die bösen Taten des ersten Jerobiam. Und ich denke, dass dieser Mann seinem Sohn so einen guten Namen gibt, ist aus der schlechten Erfahrung, die er mit seinem eigenen Namen gemacht hat. Zekaja kann man wieder in zwei, also hat zwei Bedeutungen. Das kann man übersetzen mit an Gott denken, den Namen Gottes in Erinnerung behalten, oder Gott erinnert sich, je nachdem, ob man dieses die passive oder die aktive Wortbedeutung. Was hier immer fest. Ein schlechter Name trägt den Träger der Person. Aber ein guter Name hilft nicht unbedingt, dass der Mensch auch gut wird. Das ist komisch, oder? Aber das gibt es leider regelmäßig in der Welt. Es gibt eben nur ansteckende Krankheit, keine ansteckende Gesundheit. Deswegen, wir sollten uns bemühen, nicht Lasten auf jemanden zu legen, indem wir Schlechtes über ihn sprechen oder auf ihn packen. Aber wir können andererseits auch nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn man mit jemandem nur Gutes redet, der auch gut wirkt. Oder anders gesagt, das Schlechte hat eine stärkere Wirkung als das Gute. Dieser Mann lebt nach dem Tod seines Vaters ganze 6 Monate. Es gibt noch andere Könige Israels, die hatten noch eine kürzere Regierungszeit. Aber es ist trotzdem, ich finde das trotzdem sehr tragisch. Ich denke, er hat das auch überhaupt nicht sich so vorgestellt. Zumal sein Vater eine ausgesprochen lange Regierungszeit von über 40 Jahren hatte. Und das ist das Nächste, was wir hier was lernen können. Wir können nicht von unseren Eltern ableiten, dass unser Schicksal mit denen vergleichbar ist. Es gibt viele Leute, die sagen, ach, ich komme aus einer guten Generation, also aus einem guten Genpool. Meine Großeltern sind schon ganz alt geworden, meine Eltern werde ich auch so alt. Das heißt, ich habe noch so viel Zeit, was in meinem Leben zu ändern. Das muss ich mir als heute machen. Aber das ist nicht wahr. Wir haben immer nur Macht über den heutigen Tag. Und wenn wir den Tag heute nicht nutzen, wenn wir uns heute nicht entschuldigen, wenn wirklich was schiefgelaufen ist, wenn wir heute versäumen, Gutes zu tun, was wir tun können, haben wir keine Garantie, dass wir das irgendwann nachholen. Deswegen ist uns im Hebräerbrief gesagt, lasst uns einander anreizen zu guten Werken, solange es heute heißt. Das Wort reizen oder anreizen benutzt man sonst immer nur zum Schlechten. Man reizt sich gegenseitig zum Zorn. Aber Gott will uns dass wir uns gegenseitig zu guten Tun anstiften. Lass uns doch mal diese Woche einen Wettbewerb machen. Wirklich. Gutes zu tun. Gutes nicht auszulassen. Nicht zu denken, ach, erst mal das. Nicht überstürzen, nicht zu schnell. Natürlich, ich habe es ein bisschen leichter. Wenn man älter wird und vielleicht wirklich, so wie ich schon an der Schwelle des Todes gestanden hat, dann kriegt man ein ganz neues, anderes Verständnis für den Wert des Lebens und für den Wert des einzelnen Tages. Ich bin von meinen Eltern immer trainiert worden, so viel wie möglich Gutes zu tun. Aber seit Gott mich wirklich von dieser tödlichen Krankheit wieder zurückgeholt hat, habe ich noch einen größeren Ehrgeiz, alles zu tun, mich mit meiner ganzen Kraft einzusetzen, gut zu leben, das ist ihm gestellt. Und ich sage mal, das macht Spaß. Es lohnt sich, so zu leben. Schwierig ist es nur, bis wir uns auf diesen Weg, weil es für den Teufel ungleich einfacher ist, etwas Gutes zu verhindern, als es, wenn es den Teufel zu stoppen. Dieser Mann hatte, ohne das zu wissen, nur eine kurze Zeit. 6 Monate, ungefähr 150 Tage. Was ist hängen geblieben? Nichts. Das ist schrecklich. Und gebe Gott Gnade, dass unser Leben anders ist. Einen anderen Wert, ein anderes Gewicht. Ihr wirkt Opfer eines Mörders. Das lesen wir dann schon im nächsten Vers. Und Schallum, der Sohn des Jabesch, verschwor sich gegen ihn und schlug ihn vor dem Volk und tötete ihn. Und er wurde an seiner Stelle König. Vers 13 weiter. Schallum, der Sohn des Jabesch, wurde König im 39. Jahr Osias, des Königs von Juda, und er regierte einen vollen Monat in Samaria. 13. Schallum, der Sohn des Jabesch, wurde König im 39. Jahr Osias. Er regierte einen Monat. Da zog Menachem, der Sohn Gadis, von Tirzah herauf und kam nach Samaria, und er erschlug Schallum, den Sohn des Jabesch, in Samaria und tötete ihn. Und er wurde an seiner Stelle König. Und die übrige Geschichte Schallums und seine Verschwörung, die er gemacht hatte, siehe, das ist geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel. Er regierte einen vollen Monat. Das ist so wenig, dass noch nicht mal in der Bewertung dieser Zeit geschrieben wird. Dass es nichts Gutes war, das kann man sich denken. Wer einen anderen umbringt, kann man nicht sagen, das war eine gute Tat. Und es ist selten, dass jemand so schnell das erntet, was er gesät hat, wie dieser Mann. Er hat auch einen ganz merkwürdigen Namen. Das bedeutet, oder das kann man übersetzen als Ersatz Gottes. Nicht im Sinne, dass er Gott ersetzt, sondern dass Gott ihn als einen Ersatz. Und da frage ich mich, ob nicht wieder der Name solche Bedeutung für das Leben dieses Mannes hatte, dass er ihn, also dass der Name ihn verführt hat zu dem, was er tut. Es gibt Leute, die ticken so, dass sie sich einbilden, sie haben eine ganz besondere Bedeutung und damit auch ihre eigenen bösen Taten rechtfertigen. Wen also die Name also Schallum bedeutet, Gott hat ersetzt oder Gott wird ersetzen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass dieser Mann in seinem Kopf hatte, ich habe eine besondere Bedeutung, kann man schon bei meinem Namen merken, dass ich der richtige Ersatz bin. Und dann schlägt er den König. Und einen Monat später war er schon wieder mit ihm. Warum ist das so? Die Bibel sagt das. Wer, das hat Gott zu Noah gesagt, als Warnung. Wer einen Menschen erschlägt, also einen Menschen Blut vergießt, durch einen Menschen soll sein Blut vergessen. Das ist übrigens der Hintergrund, warum es durch alle Zeiten hindurch bei den Christen diese Weigerung gegeben hat, sich in den Kriegsdienst hineinzugehen. Und diese Warnung im Alten Testament, verbunden mit dem, was Jesus sagt, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun, führt dazu, dass es in großen Teilen der Christenheit klar ist, dass das Leben, die Würde eines Menschen unantastbar ist, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Das gilt tatsächlich auch für undankbare und böse Menschen. Und natürlich gibt es diesen Streitfrage auch über die Jahrhunderte. Darf man sich verteidigen? Ich sage, man darf die Schwachen verteidigen. So verstehe ich die gesamte Schrift. Ich bin bereit, also mein eigenes Leben zu geben, wenn ich alleine angegriffen werde. Aber wenn Schwächere angegriffen werden, sehe ich mich in der Pflicht, ihr Leben notfalls mit meinem eigenen zu verteidigen. Dieser Mann hat solche Grenzen überhaupt nicht berücksichtigt und er erntet in ganz kurzer Zeit das, was er selber gesät hat. Und dann lesen wir schon weiter. Vers 16. Also wir gehen nochmal zurück. 14. Da zog Menachem, der Sohn Gadis, von Tirzah herauf und kam nach Samaria und er erschlug Schallum und wurde an seiner Stelle König. Und das springt dann weiter, Vers 16. Damals schlug Menachem die Stadt Tifsach und alles, was darin war, und ihr Gebiet von Tirza aus, weil man ihm die Tore nicht geöffnet hatte, schlug er die Stadt, alle ihre Schwangeren schlitzte er auf. Und da sind wir wieder zuerst mal bei der Bedeutung dieses Namens. Menachem ist ähnlich wie Nahum, also wie der Prophet Nahum, ist fast derselbe Wort. Und das bedeutet Tröster. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir feststellen müssen, es gibt Menschen, deren Namen und ihr Tun fast schon auf eine zynische Weise miteinander, also es einander widersprechen. Und ich muss dabei unmittelbar an den Islam denken. Dort wird Allah als der Allbarmherzige verehrt. Und in dessen Namen werden seit Jahrhunderten alle Gräuel der Welt getan. Genau wie hier. Da ist eine Stadt hier, die einfach ihre Tore verschließt und weiter nichts will als in Ruhe leben. Vielleicht sind die Bewohner schon satt von diesen ständigen Umstürzen und Revolutionen und sagen, lass uns in Ruhe, wir wollen damit nichts zu tun haben. Mit dieser ganzen schmutzigen Politik. Und dann nimmt dieser Mann mit diesem freundlichen Namen eine grässliche Rache an den Leuten. Die Stadt wird erobert, keine Gnade gibt. Das Aufschlitzen von Schwangeren ist so ungefähr das Grässlichste, was Menschen sich ausdenken oder einander antun kann. Und vielleicht kann man an diesen Taten dann verstehen, dass Gott die Geduld mit seinem Volk verloren hat. Ich kannte die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg nur von meinem Großvater, der als Christ und Sanitäter immer und überall versucht hat, das Leid zu vermindern. Und für mich war das schwierig, dann als Jugendlicher zu verstehen, wenn wir gehört oder gelesen haben, dass zum Beispiel die Wehrmacht in Osteuropa ganz grausliche Dinge gemacht hat. Und ich war noch nicht so sehr lange hier nach Cancun gezogen, Ende der 80er Jahre, als ich mit einem mal zwei älteren Männern, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hatten, zufällig sich unterhalten hörte. Der eine war der damalige Tankwart. Ich kannte den als netten und freundlichen Mann. Ich war dann schockiert. Ich musste damals bei meinem Dienstverband Luft pumpen. Überall, das hat auch gedauert. So 10 Minuten, bis man alles mit Reserverad alles aufgepumpt hatte. Und die ganze Zeit hat er sich mit einem Menschen unterhalten, der mit ihm zusammen in der Wehrmacht gedient hatte. Und sie waren stolz über die grässlichen Sachen, die sie gemacht haben. Bis dahin konnte ich mir noch nicht mal vorstellen, dass man solche Dinge wirklich macht. Und wenn man sie gemacht hat, dass man sich bis zum Tode dafür schämt. Und stattdessen prahlen sie einer gegen den anderen. Was für eine tolle Zeit das war, wie sie die Frauen vergewaltigt haben und die jungen Partisanen einfach abgeknallt haben. Verhalten, wie wir das hier in der Bibel finden. Und wenn wir lesen, dass der vor ihm 6 Monate gelebt hat, der danach einen Monat, dann würde man denken, der hat dafür nicht länger als eine Woche. Aber seine Regierungszeit beträgt 10 Jahre. Und das muss uns auch wieder nüchtern die Information geben, dass Politik nicht nach Recht und Gerechtigkeit funktioniert, sondern dass dort nach Macht entschieden. Wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, dann dürfte in unserer heutigen Zeit niemand mit dem Präsidenten der Türkei irgendein Geschäft machen. Niemand seine Regierung unterstützen. Dieser Mann hat so viel Blut an seinen Händen und heizt diese gesamte Region immer weiter an. Und wo sind unsere Politiker, die ja dem Recht und der Freiheit und der Menschenwürde verpflichtet sind, dass sie diesen Horror wenigstens verurteilen würden? Das ist normalerweise schwer zu ertragen, aber muss nüchtern zur Kenntnis genommen werden, dass das zu allen Zeiten so war und bis Jesus wiederkommt auch so bleiben. Und in der letzte dieser frustrierenden Dinge, die wir heute behandeln, Vers 18, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der die Welt zur Sünde verführt hatte, alle seine Tage. Das heißt, dieser Mann hat ungeachtet seines schönen Namens seine gesamte Lebens- und Regierungszeit getan, was schlecht ist. Und dann lesen wir weiter, es kam in seinen Tagen der König von Assyrien gegen das Land und Menachem gab ihm 1000 Talente Silber, damit dessen Hände mit ihm sein sollten, das Königtum in seiner Hand zu befestigen. Und Menachem legte das Geld als Steuer auf Israel, um auf alle vermögenden Leute, um es dem König von Assyrien zu geben, 50 Schekel Silber auf jeden Mann. Da kehrte der König von Assyrien um und blieb nicht dort im Land und die übrige Geschichte Menachems und alles, was er getan hat, ist nicht geschrieben im Buch der Geschichte, der König von Israel. Um seine eigene Macht zu retten, wird das ganze Land mit einer großen Abgabe belegt. Immerhin hatte er eine sozialdemokratische Ader. Er hat nicht die Armen besteuert, sondern die Vermögenden. Aber die Summe war gewaltig und entspricht etwa einem Jahreseinkommen. Und sowas kann man nur machen, wenn man für seine eigene Grausamkeit bekannt ist. Das wird niemand dagegen rebelliert, denke ich. Hat damit zu tun, dass jeder noch in Erinnerung hat, wie er mit dieser Stadt Tifsach umgegangen war. Und 22. Und Menachem legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Pekachia wurde an seiner Stelle König. Im 50. Jahr Azarias des Königs von Juda wurde Pekachia, der Sohn Menachems, König über Israel in Samaria und regierte 2 Jahre. Und tat, was böse war in den Augen des Herrn, der wich nicht ab von den Sünden Jeroboams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hat. Ich nehme mal was vorweg. Dort trifft den Sohn das, was der Vater selber gemacht hat. So wie er selber vorher keine Gnade hatte mit seinem Vorgänger, so übt man keine Gnade mit seinem Sohn. Wenn man das so als Abfolge liest, möchte man eigentlich schnell weiterschlagen und hoffen, dass irgendwann mal was Besseres kommt. Wenn wir mal zusammenzählen, hat sich das Böse aber über ungefähr 100 Jahre weg hochgesetzt. Dazwischen gab es keine Zeit der Erholung. Das Schlimmste aber ist, dass die gesamte Zeit, über die wir jetzt eben heute gehört haben, Gott aufgehört hatte, zu seinem Volk zu reden. In der Zeit Jerobeams, also des Vaters, des Ersten, über den wir heute geredet haben, hatte Gott das letzte Mal einen Propheten gesandt, nämlich den Propheten Amos. Und sie wollten nicht hören. Und dann schweigt Gott. Das, ihr Lieben, finde ich die allerschrecklichste Sache. Ich denke, manche Kinder kennen solche Situationen. Solange die Eltern noch schimpfen, richtig dolle ärgerlich sind, geht das immer noch. Aber wenn sie irgendwann schweigen, gar nichts mehr, dann wird es wirklich gefährlich. Da reißt was kaputt. Da ist die Hoffnung verloren, noch was zu ändern. Ich kann euch beruhigen, wenn man noch so jung ist wie ihr, dann ist das noch nicht endgültig. Dann schweigen sie mal ein paar Stunden, höchstens mal ein paar Tage. Aber wenn jemand dann erwachsen geworden ist und immer noch in diesem entgegensteht, da kann daraus ein Jahr oder sogar lebenslanges Schweigen werden. Dann ist eine Beziehung wirklich zerbrochen. Und hier können wir ablesen, in dieser Zeit hatte Gott sich schon weggewendet, weil die Hoffnung, dass das Volk auf das Wort reagiert, schon kaputt. Und danach kommt nur noch das Gericht. Und Gericht muss man sich nicht so vorstellen, dass Gott dann mit zorniger Faust dazwischen schlägt, sondern dass Gott einfach die Menschen laufen lässt in den Weg, den sie sich gewählt haben. Das ist wirklich schrecklich. Denn wenn Gott seine Gnade wegnimmt, dann sind Menschen anderen Menschen schutzlos ausgeliefert. Dann regiert nur noch das Recht des Stärkeren. Deswegen müssen wir aufpassen, dass in dieser Zeit, wo die Gesetzlosigkeit, also das Nichthören gegenüber Gott, immer mehr um sich greift, dass das nicht dahin kippt, dass Menschen ganz sich überlassen bleiben. Solange gläubige Menschen, solange die Gemeinde Gottes noch hier ist, hat sie den Auftrag, die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu verkündigen und zu leben. Und diese Herausforderung wollen wir uns jeden Tag auch an dieser neuen Woche stellen. Amen. Amen.